Guten Morgen funktioniert. Allein deine Gnade genügt. Felix, danke für die wunderschöne Lobpreiszeit, für die Lieder voll mit Jesus. Und darum geht es. Allein seine Gnade, die Gnade Gottes, die Gnade ist es, die unser Leben in allen Bereichen verändert. Es hat Gott 2 bzw. 4 Steintafeln gekostet, um uns das Gesetz zu geben. Es hat Gott seinen Sohn gekostet, um uns Gnade zu geben. Wo hängt das Herz Gottes? An seinem Sohn. Deswegen ist das Herz Gottes in der Gnade, weil es Gott alles gekostet hat, um uns Gnade zu geben. Und darum ist Gnade so wertvoll, so wichtig, so bedeutungsvoll, so edel, so schön. Und sie hat eine permanente, andauernde Wirkung in unserem Leben. Gnade ist unverdienbar und wir verdienen sie auch nicht. Sie ist ein reines Geschenk, ist eine Gabe Gottes, etwas, das wir annehmen können. Und sobald die Gnade in unser Leben gekommen ist, wird sie ein Werk in unserem Leben hervorbringen und unser Leben verändern. Oftmals unbemerkt von uns selbst, aber irgendwann wird das Ergebnis, die Frucht dieser Gnade sichtbar werden. Für andere früher oftmals als für uns selbst, aber sie wird ein Werk in uns hervorbringen. Lieber Andreas, vielen Dank für die Einladung für heute. Ich freue mich ganz besonders, wieder da sein zu dürfen. Es war letztes Mal wunderschön, auch die Zeit dann beim Mittagessen mit der Familie, mit der Familie Randorf zusammen. Auch heute, als wir hergekommen sind, haben wir gleich eine ganz besonders liebe Bekannte getroffen, die Kathi. Wir kennen uns ja auch seit mindestens 25 Jahren, denke ich. Haben auch eine sehr lange Zeit gemeinsam in einer gleichen Gemeinde zugebracht. Und daher ist es immer wieder schön, jemanden zu treffen, den man dann mehrere Jahre nicht gesehen hat, aber immer noch, wir sind am Weg alle zusammen mit Jesus. Und er ist es, der immer wieder neue Gelegenheiten schafft, um sich sehen zu können und treffen zu können. Und die Jahre verändern nicht die Beziehung zueinander. Manchmal kann man direkt dort wieder anschließen, wo man sich das letzte Mal gesehen hat. Und das ist was Schönes. Ich darf heute kurz über 2 Geschichten aus der Bibel berichten, wo es um das Thema Wiederherstellung geht. Jesus ist, was Wiederherstellung anbelangt, ein absoluter Profi. Er weiß, wie man Dinge wiederherstellen kann, für die wir überhaupt keine Möglichkeit mehr sehen, dass das Ganze in irgendeiner Weise repariert werden kann oder irgendwann einmal noch zum Segen wird für unser Leben. Manchmal ist es so, dass wir in einer Gemeinde unterschiedlichen Predigten immer wieder hören. Und das ist gut so und es macht auch gar nichts, weil wir nicht immer an der gleichen Position, in der gleichen Lage, in der gleichen Situation sind in unserem Leben. Unser Leben verändert sich und deswegen passiert es auch, dass manche Botschaften eine andere Wirkung haben zu einem anderen Zeitpunkt, wenn wir sie hören. Aber eines soll eine Botschaft immer bewirken: Freude über Jesus. So heißt es auch im Johannesevangelium 15, Vers 11. Dies habe ich zu euch geredet, sagt Jesus, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Jede Botschaft, die wir hören, soll eine Ermutigung, eine Auferbauung, ein Aufrichten von Jesus sein. Die Qualität von Jesus, die Leidenschaft von Jesus war immer, Menschen, die am Boden liegen, aufzurichten und wiederherzustellen. Ihnen Zukunft zu geben und Hoffnung zu geben. Ihnen einen Weg nach vorne zu geben, auch wenn sie keinen Weg selbst mehr sehen können. Das ist das Herz von Jesus. Und wir schauen uns eine Geschichte an von einem Mann, die sich vor 2000 Jahren ereignet hat. Es war ein Mensch, der isoliert gewesen ist aus der Gesellschaft, weil er leprakrank war. Er war ausgestoßen, ausgeschlossen aus der Gesellschaft, keine sozialen Kontakte mehr. Es war hoch ansteckende Krankheit, die in seinem Leben gewesen ist. Damit war er sozial am Ende. Die Krankheit hat übel gerochen. Die Menschen konnten sie sehen. Und das Einzige, was er in seinem Leben noch sehen konnte, war sein Zustand. Und irgendwie muss es passiert sein, dass dieser Mann etwas von Jesus gehört hat. Etwas von dem gehört hat, von dem berichtet worden ist, er geht umher, dient den Menschen, heilt Menschen und tut ihnen Gutes. Irgendwie muss er davon gehört haben und irgendwie muss ihn das angesprochen haben. Irgendwie war es wahrscheinlich so, dass er sofort die Worte, als er sie gehört hat, erkannt hat als eine Wahrheit, die in sein Leben wieder Hoffnung zurückbrachte, wo keine Hoffnung mehr gewesen ist, weil aus eigenen Möglichkeiten heraus es keine Zukunft mehr für ihn gegeben hat. Vielleicht fing er an, aufgrund dem, was er gehört hat, dass Jesus umhergeht, Gutes tut, predigt und heilt, diesen Jesus suchen zu wollen. Vielleicht hat er sich entschlossen, dass er den Menschen, von denen er gehört hat, dass dieser Jesus unterwegs ist, nachgefolgt ist, immer in einer sicheren Distanz, weil er durfte ja nicht in der Öffentlichkeit sein. Jedenfalls war es so, dass dieser Aussätzige bereit war, das Risiko einzugehen, weil er nicht wusste, was passiert und wie es weitergeht. Immer dann, wenn er als Leprakranker anderen Menschen begegnet ist, die gesund gewesen sind, musste er rufen, unrein, unrein, unrein. Das war die einzige Definition in seinem Leben, wer er ist, unrein und schmutzig. Niemand durfte ihm nahe kommen. Die Leprakrankheit ist ansteckend und sie macht einen kaputt, körperlich und seelisch. Damit ist sie ein Bild für die Sünde im Allgemeinen, die uns genau das Gleiche vermitteln möchte. Du bist schlecht, du bist schmutzig. Und diese Anklagen kommen vom Feind. Und der Feind hat einen ganz speziellen Trick. Er spricht immer in der ersten Person mit uns. Ich bin schmutzig, ich bin unrein. Ich bin ein Versager. Und wir glauben es ihm, weil es in der ersten Person ist. Er hat nur diesen einen Wunsch gehabt, er wollte diesen Jesus sehen. Ich will diesen Jesus sehen. Und wenn wir die Geschichte lesen aus dem Matthäus-Evangelium 8, von 1 bis 4, als er aber von dem Berg herabgestiegen war, folgte ihm eine große Volksmenge und siehe, ein Aussätziger kam heran und warf sich vor ihm nieder. Und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde sein Aussatz gereinigt. Jesus war oben am Berg, er hat die Bergpredigt gehalten, das ist der Berg der Haltungen. Dort, wo unser Herz offenbart wird. Dort, wo es nicht nur um unsere Handlungen geht, sondern dort, wo offenbart wird, was in unserem Herzen eigentlich passiert und was in unserem Herzen losgeht. Und als er fertig gewesen ist, diese Predigt zu halten, als er die äußeren Handlungen Jesus sogar nur erhoben hat in einen Zustand unserer Gedanken, unseres Herzens, unserer Absichten, ist eines passiert und das ist das, was so wunderbar und was so wichtig ist. Jesus ging den Berg runter, weil wir als Menschen nicht dazu in der Lage sind, zu ihm raufzukommen. Wenn Jesus nicht zu uns runterkommt, gibt es keine Möglichkeit für uns, bei ihm zu sein. Er musste erst runterkommen zu uns, in das Tal der Bedürfnisse. Und dort hat er diesen Leprakranken getroffen, ist ihm begegnet. Vielleicht ist er diesen Menschen nachgefolgt, von denen er gehört hat. Vielleicht hat er da oben gelebt. Vielleicht war das so, dass dieser Berg dort, wo er war und der Weg, auf dem Jesus nach unten ging, Felsen hatte, Felsvorsprünge hatte, Felsüberhänge hatte, ein Platz, wo er leben konnte, wo er sich verstecken konnte. Und dort war dieser Mann. Hat sich versteckt hinter einem Fels, hat sich versteckt, damit er nicht gesehen wird in der Öffentlichkeit. Und er repräsentiert uns alle. Und Jesus steht dort, ging schnell von der Volksmenge weg. Das bedeutet, Jesus ist aufgestanden und meistens haben wir so das Bild in uns, dass er durch die Volksmenge durchging. Aber Jesus hat sich höchstwahrscheinlich umgedreht, weggedreht von der Volksmenge und ist einen anderen Weg gegangen, Richtung Kapernaum. Und dort auf diesem Weg, dort war dieser Mann. Er war nicht am selben Platz wie der Rest dieser Menschen. Genauso wie wir nicht immer am selben Platz sind. Genauso wie wir sagen können, ich bin nicht am selben Platz wie du, so gut wie es dir geht, geht es mir nicht, so schlecht wie es dir geht, geht es mir nicht. Ich bin weder körperlich, gesundheitlich oder in meiner Lebenslage am selben Platz wie du. Aber Jesus weiß, wo wir sind und er weiß, wie es uns geht und er weiß, was wir brauchen. Und da heißt, als der Kranke die Worte hörte von Jesus. Das heißt, er war an einem Platz, wo diese Akustik es möglich gemacht hat, dass er ihn hören konnte. Und er hörte die Worte, als Jesus gepredigt hat in der Bergpredigt. Warum sorgt ihr euch? Schaut auf die Vögel des Himmels, dass sie weder sehen, noch ernten, noch in Scheunen sammeln. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Jesus spricht nicht von Gott an dieser Stelle, er spricht vom Vater im Himmel. Und der Leprakranke hörte die Worte, betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomon in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie einer von diesen. Vielleicht war vor ihm ein kleines Stück mit Wiese und da sind Lilien gewachsen. Während Jesus die Worte sprach, sah er die Lilien und dann blickt er auf seinen Körper und er sieht, wie er einbandagiert ist, er riecht, wie er riecht und stinkt die Krankheit. Er sieht, wie sein Fleisch dabei ist, zu verfaulen. Und Jesus richtet seinen Blick aber auf die Lilien, die vor ihm sind. Wahrscheinlich hat er in dem Moment, als Jesus gesprochen hat, warum sorgt ihr euch, blickt auf die Vögel des Himmels. Vielleicht ist in dem Augenblick ein Vogel am Himmel über ihn vorbeigeflogen oder es hat sich ein Vogel neben ihm hingesetzt. Und er war berührt von dem, was er sehen konnte und er war berührt davon, was er hören konnte. Jesus sagt, euer Vater kleidet euch und er kleidet euch schöner, als selbst Salomon, der reichste Mann der Welt, auch heute noch, sich kleiden konnte. Damit sagt Jesus, wenn der Vater in unserem Leben ist, wenn der Vater angekommen ist in unserem Leben, wenn das Leben des Vaters in uns angekommen ist, dann ist Schönheit ein innerer Ausdruck aus unserem Leben. Etwas, das aus uns herausfließen wird. Etwas, das die Menschen sehen können, wenn sie in unser Gesicht blicken. Weil diese Wahrheit, diese Schönheit, dieser Frieden, die Vergebung etwas in unserem Leben bewirkt. Die Schönheit hervorbringt. Dass die Schönheit des Evangeliums widerspiegelt. Und er betrachtet seine Gliedmassen und hört die Worte und hofft nur, was wird passieren in meinem Leben? Als er die Worte gehört hat, wusste er, die Worte sind nicht leer. Das sind Worte mit Inhalt, Worte mit Kraft. Er wusste, dass er sowohl den Worten vertrauen kann, die er gehört hat, als auch dem sein Vertrauen schenken kann, der diese Worte gesprochen hat. Und das, obwohl er sich schmutzig gefühlt hat. Und er war interessiert an diesem Redner. Und als nächstes kommt ein weiterer Höhepunkt in dieser ganzen Geschichte. Jesus dreht sich um, er ist fertig, er dreht sich um und er geht auf ihn zu. Er geht dorthin, wo dieser Leprakranke sich versteckt hat. Jetzt sollte dieser Mann die Gelegenheit haben, dass sogar seine Augen noch den sehen, über den er schon so viel Gutes gehört hat. Dessen Stimme er selbst gerade gehört hat. Jesus war am Weg zu ihm hin. Jesus selbst geht auf ihn zu. Auf einen Mann, der ausgeschlossen war aus der Gesellschaft, der keinen sozialen Kontakt hatte zu seiner Familie, zu seinen Freunden, der von niemandem berührt werden durfte und er durfte niemanden berühren. Das ist ein Leben in der Isolation. Und Jesus gab seinen Jüngern wahrscheinlich ein Zeichen, dass sie zurückbleiben sollen, als er losging. Jesus wollte eines, dass er diesen Mann trifft in einer Situation, wo dieser Mann keine Angst haben musste, sich nicht fürchten musste. Jesus gab ihm den Wunsch ins Herz, dass er ihn überhaupt sehen wollte. Genauso wie Zachäus oben am Baum, der nur deswegen oben gewesen ist am Baum, weil Jesus ihm zuvor schon diesen Wunsch ins Herz gegeben hat, ihn sehen zu wollen. Genauso hat dieser Mann diesen Wunsch von Jesus ins Herz bekommen, ihn sehen zu wollen. Jesus ging auf ihn zu. Und Jesus blickte ihn an, als er vor ihm angekommen ist. Und der Mann blickte Jesus an. Und er sah in die Augen von Jesus und er wusste, dieser Mann sieht nicht nur mein äußerliches Erscheinungsbild. Diese Augen sehen mein Herz. Diese Augen sehen meine Not. Diese Augen sehen den Zustand in meinem Leben, wie es mir wirklich geht. Und er weiß, was ich brauche. Er weiß, wo die Hilfe, die so notwendig ist, in mein Leben kommen soll. Und wir haben gelesen, dass dieser Mann sagte, ich weiß, Jesus, dass du mich heilen kannst. Ich weiß, dass du kannst. Aber ich bin mir nicht sicher, das hat er nicht gesagt, aber das war sein Ausdruck, ob du auch mir helfen willst, ob du jemanden wie mir helfen willst, ob du mich genug liebst, um auch mir zu helfen. Wir alle wissen, dass Gott kann, dass Jesus kann. Aber wir sind nicht immer sicher, ob er auch will. Er wusste ja noch nicht einmal, ob Jesus ihm überhaupt begegnen will. Er wusste ja nicht, dass Jesus es war, der ihm diesen Wunsch überhaupt ins Herz gelegt hat. Und er hat gemerkt, Jesus kommt auf ihn zu. Und er wusste, in welcher Lage er ist. Und er wusste, was er nicht tun durfte. Und die Spannung ist gestiegen. Er wusste, was er gehört hat. Er hat zum einen die Hoffnung im Herzen gehabt, aber auf der anderen Seite hat ihm das mosaische Gesetz verboten, in der Öffentlichkeit zu sein. Und er wusste, jetzt ist meine Chance, jetzt kann ich diesem Mann begegnen, aber was wird passieren? Wenn ich jetzt rausgehe aus meinem Versteck, wenn ich mich ihm offenbare, wenn ich mich in den Weg von Jesus begebe, was wird passieren mit mir? Und die Spannung war groß in seinem Leben und er dachte, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich gesteinigt werde. Und er tritt hervor aus seinem Versteck und er wirft sich nieder vor Jesus. Proskuneo ist das griechische Wort, heißt anbetend. Und wir, der Einzige, vor dem wir uns niederwerfen und ihn anbeten, ist Gott selbst. Er wirft sich nieder. Und er weiß, jetzt ist es nicht mehr in seiner Hand. Jetzt liegt es nicht mehr in seiner Hand, wie es weitergeht. Es liegt nicht mehr in seiner Hand, was jetzt passieren wird. Jetzt muss passieren, was passieren soll. Er kniete nieder. Und im Markus-Evangelium heißt es, dass Jesus innerlich bewegt war. Darüber, was im Leben dieses Menschen passiert, über die Lage, in der dieser Mensch gewesen ist. Jesus hat geweint, als er am Grab war vom Bruder von der Maria und von der Martha. Er hat geweint, weil Lazarus dort, weil er war in dieser Situation, wo er gesehen hat, dass die Menschen geweint haben. Er hat nicht geweint, weil Lazarus tot war. Weil er wusste ja, dass er ihn schon in einer Minute aus den Toten auferwecken wird. Da macht es keinen Sinn, dass er darüber weint, dass Lazarus tot ist, wenn er ihn doch sowieso gleich auferweckt. Jesus hat geweint, weil Gott darüber weint, in welchem Zustand wir Menschen gekommen sind. Er hat geweint, weil er sieht, welche Not, welches Leid, welches Elend wir ertragen müssen. Und hier ist er innerlich bewegt. Er sieht, was dieser Mann, was passiert ist in seinem Leben. Und der Aussätzige war ausgegrenzt vom Gesetz von Mose. Er durfte ja gar nicht in der Öffentlichkeit sein. Er durfte niemanden berühren. Und er sagt, wenn du willst, kannst du mich heilen. Und Jesus antwortete ihm, ich will. Jesus sagt immer, wenn wir zu ihm kommen, ich will. So wie wir es heute gehört haben, was der Andreas zum Thema Gebet so schön erklärt hat. Ich will, sagt Jesus. Und es hätte genügt, dass Jesus zu ihm spricht, sei geheilt und er wäre geheilt gewesen. Aber Jesus wollte doch mehr tun in seinem Leben. Er streckt seine Hand aus, berührt ihn und sagt, ich will, sei geheilt. Er wollte, dass dieser Mann sich festhält an der Hand von Jesus. Genauso wie Petrus, als er am Wasser ging und Petrus aufgehört hat, auf Jesus zu blicken, sondern auf die Umstände zu blicken, heißt es, dass Jesus ihm die Hand entgegenstreckte und Petrus festgehalten hat, dass er nicht untergeht. An seiner Kraft halten wir uns fest. Das ist aber nicht so zu verstehen wie eine Mutter, die mit ihrem Kind über die Straße geht. Und die Mutter sagt zum Kind, halte dich ganz fest an mir, ganz fest, weil wir müssen sicher auf die andere Seite kommen. Lass meine Hand nicht aus, halte dich fest. Und das Kind hält sie mit aller Kraft fest. Aber am Ende ist es nicht das Kind, das sich an der Mutter festhält, sondern die Mutter hält das Kind fest. Und genauso ist es auf unserem Weg mit Jesus. Er hält uns mit seiner Hand fest, dass wir sicher ankommen. Was er nicht hatte über so viele Jahre seiner Krankheit, war eine Umarmung, eine soziale Enge, eine Nähe. Er hat niemals eine Berührung der Liebe mehr gehabt. Er war ja isoliert durch seine Krankheit und Jesus stellt ihn als Mensch wieder her. Er sagt, du verdienst es, geliebt zu werden. Du bist mein Kind, ich will dich berühren, ich will dich lieben. Und er richtet ihn wieder auf. Und dieser Mann war geheilt. Und in dem Augenblick, als die Jünger und die Volksmenge zu ihm hinkam, war dieser Mann kein Leprakranker mehr. Er war ein Geheilter. Wenn Jesus unser Leben berührt, sehen die Menschen uns danach nicht mehr als den, der krank gewesen ist, sondern sie sehen einen Geheilten. Jede Berührung von Jesus in unserem Leben bewirkt eine Veränderung und die Menschen um uns herum werden diese Veränderung sehen. Wenn im Alten Testament ein Reiner einen Unreinen berührt hat, ist der Reine unrein geworden. Jetzt bei Jesus im Neuen Bund ist es, wenn der Reine den Unreinen berührt, dass der Unreine rein wird. Wir brauchen keine Angst haben. Wir können Zeit verbringen mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Wir sollen sogar Zeit mit ihnen verbringen und ihnen die berührende Liebe von Jesus bringen, in ihr Herz. Und dieser Mann ist nicht geheilt worden, weil er irgendetwas geleistet hätte. Er ist geheilt worden, weil Jesus gut ist, weil Gott gut ist, weil Gott es tun möchte, weil er uns Gnade schenken möchte, weil er uns wiederherstellen möchte, weil er uns liebt. Die zweite Geschichte, und damit möchte ich abschließen, ist die Geschichte von der Maria Magdalena. Wir kennen alle, wir wissen, dass die Maria Magdalena Jesus geliebt hat. Warum? Weil sie ein Bewusstsein dafür hatte, wie sehr ihr vergeben ist. Wie sehr ihr vergeben ist. Und je mehr wir verstehen, wie viel und wie sehr, also nicht nur die Menge an Sünden, sondern die Qualität der Vergebung, je mehr wir das verstehen, umso mehr werden wir Jesus lieben. Maria Magdalena kommt früh am Morgen, am dritten Tag, zum Grab von Jesus und sie sieht, dass das Grab geöffnet ist, der Stein weggerollt ist. Aber sie wusste noch nicht, was passiert ist. Sie hat noch nicht verstanden, was Wunderbares geschehen ist. Sie hat die Auferstehung von Jesus noch nicht in ihrem Leben, in ihrem Herzen gehabt. Darum steht sie jetzt vor diesem offenen Grab und fragt sich, wo ist der Leichnam von Jesus. Im 1. Korinther 5, Vers 17 heißt es, wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist euer Glaube nichtig, wertlos, ohne Bedeutung, wir sind komplett umsonst hier. So seid ihr noch in euren Sünden. Der Umkehrschluss von diesem Vers sagt aus, weil Jesus aber auferstanden ist, darum ist unser Glaube voller Kraft, voller Wahrheit, voller Dynamik, voller Wirkung. Darum, weil Jesus auferstanden ist, sind wir nicht mehr in unseren Sünden, sondern freigemacht worden davon. Und Maria steht dort und blickt in dieses offene Grab und sie sieht, dass an dem Teil, wo Jesus gelegen ist, dort, wo seine Füße war, ein Engel sitzt und dort, wo sein Kopf gelegen ist, ein Engel sitzt. Übrigens, ich glaube, im Markus-Evangelium heißt es, sie sah einen jungen Mann. Rein von der Zeitschiene her war dieser Engel mit Sicherheit älter, als die Maria alt gewesen ist. Aber das zeigt uns eines, und so schön ist immer wieder die Bibel, das auch zu entdecken, es gibt kein Alter im Himmel. Dort sind wir jung. Und sie sagt zu diesen Engeln, wo ist er? Wo ist er? Sie blickt hinein und sie weint und die Engel sagen zu ihr, warum weinst du? Frau, warum weinst du? Das erscheint uns eigentlich im ersten Augenblick als ein bisschen eine unsensible Frage. Warum weinst du? Warum weint man, wenn man an einem Grab steht? Das, was Maria gesehen hat, war eigentlich nichts anderes als das, was Mose schon gesehen hat mit der Bundeslade. Die Sühneplatte, die das Werk von Jesus repräsentiert. Und links und rechts ein Cherubim. Und Maria konnte es sehen, live, den Ausdruck fürs vollbrachte Werk von Jesus. Und während sie hineinblickte und die Engel zu ihr sprachen, Frau, warum weinst du? Kam Jesus von hinten heran. Das Leben selbst stand neben ihr. Aber ihre Aufmerksamkeit, ihre Ausrichtung war nur in den Tod hinein, in ein Grab hinein, in das, was sie verloren hat. Es scheint ja sogar so, als ob die zwei Engel sie nicht einmal erkannt hat, so als ob sie zu zwei ganz normalen Menschen sprechen würde. So gefangen sind wir manchmal in unserem Denken, in unserer Ausrichtung, in unserem Verständnis. So gefangen war sie in ihrem Verlust, in ihrer Trauer, dass sie nicht gesehen hat, was vor ihr eigentlich ist. Und Jesus sagt zu ihr, Frau, warum weinst du? Und sie in der Annahme, es sei der Gärtner, sagt, weil ich nicht weiß, wo sie ihn hingetragen haben. Sag mir, wo sie ihn hingetragen haben und ich werde ihn holen. Warum steht da Gärtner? Warum erwähnt die Bibel hier Gärtner? Weil im Johannesevangelium 19 steht, dass das Grab von Jesus in einem Garten war. Jesus ist der, der Wiederherstellung bringt. An was erinnert uns Garten? An den Garten Eden. Und was war Adam im Garten Eden? Ein Gärtner. Wie wird Jesus beschrieben als der zweite Adam? Was hat Adam gemacht im ersten Garten, der Garten des Lebens gewesen ist, in dem es keine Krankheit gab, keinen Tod gab, keine Trauer gab, nichts gab, außer Leben? Er hat aus dem Garten des Lebens einen Garten des Todes gemacht. Und Jesus ist gekommen, um das, was wir kaputt gemacht haben, wiederherzustellen. Und darum wird uns beschrieben, dass das Grab von Jesus in einem Garten gewesen ist. Das heißt, Jesus, der zweite Adam, ist gekommen, um aus dem Garten des Todes den Garten des Lebens zu machen für uns. Um Wiederherstellung zu bringen. wo wir tot gebracht haben. Er ist der Gott, der der Wiederherstellung in unserem Leben die Türen öffnet und die Kraft hineingibt, die Gnade gibt, damit Wiederherstellung kommt. Und warum weinst du? Warum weinst du? Warum die Frage? Wer hat sich schon einmal die Frage gestellt? Warum stellt uns der Himmel die Frage, warum weinst du, wenn wir in ein Grab schauen? Einfach deswegen, weil wenn Jesus dort noch liegen würde, der Korintherbrief sagt, dann ist unser Glaube umsonst und dann und nur dann gibt es einen Grund, warum wir weinen sollen. Weil wir dann immer noch in unseren Sünden sind. Weil er aber nicht mehr dort liegt, sondern weil er auferstanden ist, gibt es keinen Grund für uns zu weinen, sondern wir können uns freuen und jubeln, weil unsere Sünden vergeben sind. Hätte er noch dort gelegen, hätte er sein Werk für unsere Erlösung nicht vollbracht. Weil er aber nicht mehr dort liegt, sagt der Himmel, ja um Gottes Willen, unter Anführungszeichen, warum weint ihr? Es gibt keinen Grund mehr zu weinen. Weil uns vergeben ist. Und dann steht dort beim ersten Mal, als Jesus gekommen ist, war ihr ganzes Wesen, ihr ganzes Sein, war ausgerichtet auf das Grab. Das Einzige, was sie getan hat, als Jesus mit ihr gesprochen hat, war den Kopf mal in die Richtung zu drehen. Aber ihr Wesen, ihr Herz, alles war nur ausgerichtet auf das Grab. Frau, warum weinst du? Das ist der Schöpfer, der zu seiner Schöpfung spricht, warum weinst du? Dann aber sagt Jesus zu ihr, Maria. Und in dem Augenblick dreht sie sich um zum Auferstandenen. Nicht nur ihr Kopf, ihr ganzes Sein, ihr ganzes Wesen, alles, wer sie ist. In dem Augenblick, wenn sie den Retter hört, der ihren Namen ruft, Maria, bewegt sie das so im Herz, dass sie sich komplett umdreht. Alles ist jetzt ausgerichtet auf den Auferstandenen. Sie schaut hin zu Jesus und sie sagt, Rabboni, mein Lehrer, mein Herr. Und aus der Trauer wurde grenzenlose Freude. Immer dann, wenn wir auf den Auferstandenen Jesus blicken, kommt Freude in unser Leben. Warum? Weil wir sehen, dass unser Gewissen gereinigt ist von der Sünde. In dem Augenblick, wenn Frieden ist in unserem Gewissen, kommt das nächste Schritt Freude in unser Herz über die Vergebung. Und sobald Freude in unserem Herzen ist, wird unser Gesicht strahlen und die Menschen um uns herum werden merken, da ist was anders. Da ist etwas in seinem Leben, in ihrem Leben, das ist so schön wie eine Lilie. Gekleidet von innen heraus, die strahlt, die gut duftet. Und dann sagt Jesus zu ihr, berühr mich noch nicht. Und jetzt definiert Jesus, wer wir sind. Er sagt nämlich zu Maria, geh zu meinen Brüdern. Das ist die erste Stelle, wo Jesus seine Jünger, seine Brüder nennt. Er definiert, wer wir sind, nicht wir definieren, wer wir sind. Er sagt uns, wer wir sind. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich aufwachen werde zu meinem Gott und zu ihrem Gott, zu meinem Vater und zu ihrem Vater. Jesus sagt uns, er ist unser Vater. Jesus sagt uns, er ist unser Gott. Jesus sagt uns, wir sind seine Brüder. Wir nicht. Er sagt es. Genauso wie der Josef, nachdem seine Brüder wieder gekommen sind, und ihn verkauft haben, sagt er, meine Brüder. Er hat auch sagen können, meine Hasser, meine Verfolger, meine Verräter. Aber er hat nur gesagt, meine Brüder. Und dann kommt Jesus in das Obergemach, und damit schließe ich ab, wo die Jünger versammelt waren, aus Furcht. Und er kommt hinein in dieses Zimmer. Und die Bibel sagt uns, wenn wir das lesen im Johannesevangelium 20, dass sie sich fürchteten. Jesus steht vor ihnen. Der Jesus, der 3 Tage zuvor körperlich so zerstört war, dass er als Mensch nicht mehr erkennbar war. dieser Jesus steht jetzt völlig wiederhergestellt vor ihnen. Und sie haben Angst. Und dann sagt die Bibel, und er zeigte ihnen die Wunden an den Händen und an der Seite. Das einzige Menschengemachte im Himmel, das einzige von Menschen gemachte im Himmel, sind die Wundmale von Jesus. Und dann sagt die Bibel, und sie freuten sich. Warum freuten sie sich? Weil die Wundmale von Jesus unser Kassenbon sind. Es ist bezahlt. Unsere Schuld ist bezahlt. Unsere Sünde ist bezahlt. Unser Fluch ist getragen. Wir sind angenommen. Und dann heißt es, und sie freuten sich. Amen. Amen.